Ja, ich lese die Textlesung für heute aus Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47, und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euer Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wir hören jetzt die Predigt.
Gemeinde erleben. Die Prochrist-Themenwoche liegt hinter uns. Es war eine intensive Woche. Wir haben viel zusammen erlebt, wir haben viel gehört in dieser Woche, und es war eben nicht nur eine spannende und herausfordernde Zeit, sondern eben auch eine Zeit mit guter Gemeinschaft, mit leckerem Essen, schöner Deko. Wir haben von all dem gehört, und im Zentrum mit der Einladung Gottes, der uns durch das Kreuz von Jesus Christus die Hand entgegenstreckt, und zwar seine starke Hand, die sagt, komm, komm ins Leben, komm zurück nach Hause, in die Gemeinschaft mit mir. Und genau von dieser Einladung, die wir an den vergangenen Abenden immer wieder gehört haben, genau von dieser Einladung hat auch Petrus erzählt. Damals, vor knapp 2000 Jahren, am ersten Pfingstfest in Jerusalem. Und die Menschen dort sind, wie wir es gerade in der Textlesung gehört haben, die sind ergriffen. Da zieht etwas in ihren Herzen. Sie sind ganz persönlich berührt und fragen, Petrus, das wollen wir mit diesem Gott in Verbindung kommen. Wie kann das denn gehen? Und Petrus sagt, kehrt um. Wendet euch ganz neu Gott zu. Empfangt seine Vergebung und lasst euch taufen als Zeichen dafür, dass ihr euch bei Jesus Christus festmacht. Dass ihr mit ihm verbunden sein wollt. So erklärt er es ihnen. Und wir haben eben im Lesungstext davon gehört und schauen uns jetzt noch einmal ein paar Schlaglichter von diesem Text an, was dann geschah. Da heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Gehört haben die Worte von Petrus damals in Jerusalem sehr viele. Gehört haben auch in dieser Prochristwoche sehr viele von dieser Einladung Gottes. Wir haben uns sehr gefreut, dass doch so viele Gäste da waren und diese Einladung Gottes gehört haben. Das war einfach super. Doch das Hören allein ist noch nicht das Entscheidende. Hier heißt es, die sein Wort aufnahmen. Das ist der entscheidende Punkt. Da ist jemand, der sagt, ich habe die Einladung Gottes gehört und die Frage ist, was mache ich damit? Ich kann sie vorbeiziehen lassen oder aber ich nehme sie in mein Leben ganz persönlich auf. Ich nehme Jesus Christus in mein Leben auf. Jesus erzählt an einer anderen Stelle mal davon, er sagt, wer mein Wort hört und es tut, der ist mit einem klugen Baumeister zu vergleichen. Denn sie oder er baut sein Haus, sein Lebenshaus auf ein gutes Fundament. Wer die Einladung Gottes hört und nicht vorbeiziehen lässt, sondern sich selbst bei Jesus festmacht, der hat die Schwelle vom Tod zum Leben überschritten. Hast du oder haben Sie in dieser Woche diesen entscheidenden Schritt getan? Oder möchtest du ihn heute noch tun? Wer das tut, so lesen wir hier, wird hinzugetan, wird hinzugefügt. Ja, wozu denn? Erhält er jetzt einen Mitgliederausweis oder wie? Nein, darum geht's nicht. Hinzugetan heißt hier hinzugefügt zur Familie Gottes. Hier sind Menschen Kinder Gottes geworden, sie haben sich dem himmlischen Vater anvertraut. Und vielleicht haben auch in dieser Woche manche das getan, vielleicht ganz im Stillen, ein Band ans Kreuz gehängt und damit ausgedrückt, ich mache mich fest bei ihm. Vielleicht haben sie ganz im Stillen das Gebet, das jeden Abend gebetet wurde, mitgebetet. Andere sind vielleicht noch nicht so weit, aber haben in dieser Woche vielleicht einen Schritt in diese Richtung getan. Ein Schritt auf dem Weg zum Vertrauen an Gott, auch wenn sie noch nicht ganz angekommen sind. Doch wer zugreift, der wird Teil der ganz neuen, einer ganz neuen Familie. Nämlich der Familie Gottes. Diese Familie Gottes erstreckt sich über Gemeindegrenzen hinweg, sie ist weltweit. Wer gehört dazu? Das lesen wir in einem Brief im Neuen Testament, in Galater 3, wo es heißt, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Söhne und Töchter. Das heißt doch, als Kinder Gottes begegnen wir in den anderen Kindern Gottes unseren Geschwistern. Das ist eine spannende Perspektive. Durch den Glauben an Gott sind wir Teil einer neuen Familie. Gemeinde und Gottesdienst ist also ein Familientreffen. Kannst du mal einmal weiterschalten, Jonathan? Was kennzeichnet diese neue Familie? Wie lebt man dort miteinander? Die Apostelgeschichte erzählt uns genau davon, von diesem ersten oder von diesen ersten Treffen der Familie Gottes. Wie die ersten Christen, die durch Jesus eine neue Familie geworden sind, durch den Heiligen Geist geleitet und erfüllt, es war ja gerade Pfingsten, miteinander leben. Und das, was wir dort lesen und eben gehört haben, das ist ein prima Orientierungspunkt, an dem wir auch das Leben in dieser neuen Familie heute ausrichten können. Und ich sage das vorweg, das, was wir eben gehört haben, jetzt gleich nochmal im Detail anschauen, das hört sich ziemlich ideal an. Doch die Apostelgeschichte ist realistisch und sie erzählt an anderen Stellen auch von Herausforderungen und Schwierigkeiten, die es in der ersten Gemeinde gab. Da war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, so wie bei uns heute. Auch wir sind heute noch nicht im Himmel, leider noch nicht. Aber wie damals, so auch wir heute, wir haben den Gott des Himmels auf unserer Seite, in unserer Mitte. Er hat nämlich versprochen, da wo ihr zusammenkommt, wo ihr euch um mich versammelt, wo ihr von mir hört und mit mir unterwegs seid, da will ich mitten unter euch sein. Und er möchte uns helfen, durch seinen Geist, als Menschen, die Jesus aufgenommen haben und die verstehen, was das eben auch für unser Miteinander bedeutet. Gott möchte uns helfen, Gemeinde zu leben. Und es gibt vier Eckpfeiler, auf die diese Gemeinschaft der neuen Familie Gottes gebaut wurde. Und die gelten heute noch genauso. Und ich lade euch ein, dass wir die nochmal gemeinsam anschauen. Mit dem Klicken funktioniert das nicht so gut. Ich danke dir, Jonathan, dass du mich unterstützt. Das ist dieser Vers. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Sie hielten daran fest, das heißt, sie beharrten darauf. Sie blieben dabei, sie blieben darin. Sie haben diesen Dingen konstant Aufmerksamkeit gewidmet. Welchen? Nun erstens der Lehre der Apostel. Die Apostel sind die, die von Anfang an mit Jesus unterwegs waren, die von ihm gesandt sind, seine Worte weiterzusagen. Das heißt, diese ersten Christen, die bleiben an der Quelle. Und sie haben ein Fundament, das wir auch heute noch haben. Denn das, was die Apostel, diese ganz engen Freunde von Jesus, von ihm gehört haben und mit ihm erlebt haben, das haben sie damals nicht nur in Worten weitererzählt, sondern auch aufgeschrieben. Und wir können es heute nachlesen. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, da haben wir die Worte und die Lehre der Apostel schwarz auf weiß. Ein verlässliches Zeugnis. Und wer mit Jesus unterwegs ist, der wird hier eingeladen, daran festzuhalten. Gute Frage, warum eigentlich? Warum sollte ich mich darin vertiefen und daran festhalten? Nun, ich glaube, es ist wie mit einer Blume. Wenn man rausschaut in den Garten, dann ist eben trotz des Schnees an manchen Stellen schon etwas Grünes zu sehen. Die Osterglocken fangen an durchzubrechen. Noch nicht mit der Blüte, aber schon mal das Grün. Warum können sie das? Nun, weil diese Zwiebeln dieser Narzissen oder Osterglocken im Erdboden fest verankert sind. Diese Zwiebeln sind richtig drin, umgeben von einem guten Boden, aus dem sie Wasser und Nährstoffe ziehen. Und zwar kontinuierlich, Tag für Tag. Und das bringt sie dazu zu wachsen. Und irgendwann, wir müssen uns noch ein paar Wochen gedulden, dann auch zu blühen. Da wird eine Blüte aufgeben und ein leuchtendes Gelb wird den tristen Garten erfüllen. Wow! Diese Zwiebel ist mittendrin im Erdreich. Und dieses mittendrin zu sein, ermöglicht ihr das Wachstum. Und genau dasselbe gilt für Menschen, die sich bei Jesus festgemacht haben. Wenn sie wie diese Zwiebel der Osterglocke sich kontinuierlich nährt aus diesem reichen Erdboden des Wortes Gottes, wenn sie Tag für Tag Nährstoffe daraus ziehen, dann können diese Menschen im Glauben wachsen. Und dazu mache ich dir ganz viel Mut. Je mehr du dich mit Jesus beschäftigst, wie er dir in der Bibel gezeigt wird, desto mehr wird es dein Denken und Handeln prägen. Du kannst im Vertrauen wachsen und du kannst im Verstehen wachsen. Und es werden auch in deinem Leben sich irgendwann Blüten entfalten, die Gott und andere erfreuen. Bleib drin in dieser Lehre der Apostel, bleib drin in diesem guten, nährreichen Erdboden, der dir das Leben ermöglicht. Ich glaube, ich habe es an anderer Stelle schon mal erzählt, ist mir egal, ich erzähle es nochmal. Letztes Jahr hatten wir ja das Lutherwochenende in Oberohm durchgeführt. Das war auch, so wie die Prochristwoche, eine Zeit der intensiven Vorbereitung und Durchführung. Und es ging darum, auch da die gute Nachricht weiterzusagen. Und es war in dieser Zeit, dass ich auch in der Bibel las und das Wort aus Matthäus 6 las, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Mit anderen Worten, sorgt euch mit Liebe um Gottes Sache und vertraut darauf, dass er sich mit Liebe um dich sorgt. Und es war in dieser Zeit, dass mein bester Freund, der Tim, verstarb, ganz plötzlich. Und das hat mich durchgeschüttelt. Das hat mich tief getroffen. Und es war dieses Wort, was ich dort gelesen hatte, das mich ermutigt hatte, trotzdem weiterzumachen und da zu sein. Sorg dich zuerst mit Liebe um Gottes Sache und vertraue darauf, dass er sich mit Liebe um dich sorgt. Das habe ich gebraucht in dieser Zeit. Zu wissen, Gott sorgt sich um mich, auch wenn da gerade manches durchgeschüttelt wird. Und diese Ermutigung hatte ich nur, weil ich diesen Vers vorher gelesen habe. Und deshalb mache ich dir Mut, sei in diesem reichen Erdboden des Wortes Gottes, der Lehre der Apostel. Vielleicht sagst du, puh, es hat mir heute nichts gesagt. Aber vielleicht ist das, was dir heute nichts sagt, etwas, das nächste Woche genau das Passende ist. Und deshalb bleib drin. Das ist das Erste, dieser erste Eckpfeiler, was es heißt, Gemeinde zu leben und mit Jesus unterwegs zu sein. Wir gehen zum Zweiten. Das Zweite ist Sie hielten fest die Gemeinschaft. Der Mensch ist nicht fürs Alleinsein geschaffen. Allein geht man ein, sagt der Volksmund. Und er hat recht. Der Glaube bringt Menschen nicht nur mit Gott in Verbindung, sondern auch miteinander. Man kann das auch am Kreuz sehen, dass ein Balken, der geht von unten nach oben, der bringt mich in Beziehung mit Gott. Aber es gibt auch noch den Querbalken, der bringt mich auch in Beziehung mit Menschen, miteinander. Und die Gemeinschaft, die die ersten Christen gelebt haben, die zeigt, sie haben genau das verstanden. Der gemeinsame Glaube an Jesus Christus bringt sie wie eine Familie zusammen. Familie. Was verbindest du damit? Es gibt in der Kultur von Hawaii ein Wort für Familie. Das heißt Ohana. Ich weiß nicht, ob ihr den Disney-Film Lilo and Stitch kennt, da kommt es nämlich auch drin vor, Ohana. Aber eigentlich kommt es aus dieser Kultur von Hawaii. Und Ohana bedeutet Familie, aber in einem viel weiteren Sinn. Zur Ohana gehören auch Verwandte, Freunde, vielleicht Nachbarn. Und Ohana bedeutet, niemand wird vergessen. Niemand bleibt auf der Strecke. Wir sind füreinander da, wir sehen und unterstützen einander. Und das bedeutet Gemeinde als Familie. Ich sage es ganz offen, das gelingt uns nicht immer. Hier können wir wachsen. Aber das ist ein prima Ziel, das wir als Gemeinde haben und mit dem wir unterwegs sind. Und diese erste Gemeinde damals in Jerusalem, die hat diese neue Familiengemeinschaft auf eine sehr tiefe Art und Weise gelebt. Dass sie durch den einen Vater Brüder und Schwestern sind, das haben sie wirklich umgesetzt. Und wir lesen das in den Versen 44 und 45. Da heißt es, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Das heißt, die Dinge, die sie besaßen, haben sie gemeinsam genutzt. Und wenn es wirklich mal hart auf hart kam und ein Mitglied dieser Familie in existenzielle Not geriet, dann haben andere freiwillig nicht nur ein bisschen aus ihrem Überfluss gegeben, sogar von Fall zu Fall etwas verkauft, um dem anderen zu helfen, je nachdem, wie jemand Bedarf hatte. Das heißt, in dieser Ohana, in dieser Familiengemeinschaft, da werden Not und Bedürfnisse gesehen, dass keiner auf der Strecke bleibt. Es ist eine Gemeinschaft, die trägt. Hier kommt der Glaube ins Leben rein, in den Alltag, in die ganz normalen Beziehungen. Im Sinne von, Gott hat mich beschenkt und trägt mich und davon gebe ich was weiter und möchte auch dich beschenken und dich tragen, wo du es brauchst. Und ich erlebe etwas davon in dieser Gemeinde hier. Ich erlebe es in ganz praktischen Dingen. Manchmal ist Jasmin unterwegs zu der Fortbildung und ich habe kein Auto hier. Und es gibt einfach Leute hier in der Gemeinde, wo ich anfragen kann, wenn ich es mal brauche, du dürfte ich mal dein Auto leihen. Und ich habe bisher immer eins bekommen. Und das ist toll. Offensichtlich vertrauen sie mir, dass sie ihr Auto nicht am nächsten Tag auf eBay Kleinanzeigen finden. Oder dass ich damit durchbrenne. Sondern sie vertrauen offensichtlich, dass sie es zurückbekommen. Das hat bisher auch immer geklappt. Und das ist toll. Das ist auch Familie. Zu sagen, hier, wir haben Güter und wir teilen sie, wo jemand Bedarf hat. Zum Beispiel ein Auto. Das hilft mir sehr. Aber nicht nur materiell, sondern auch auf der Beziehungsebene. Wir wohnen hier und unsere Eltern von Jasmin und mir, die sind nicht so nah. Die sind 1,5 oder 2,5 Stunden entfernt. Und es ist toll, hier in dieser Gemeinde auch Großeltern auf Zeit zu haben für Julien. Leute, wo Julien richtig gerne hingeht und wo wir sie richtig vertrauensvoll hinbringen können und das unterstützt. Das ist Gemeinde als Familie. Aber Gemeinde als Familie ist nicht nur etwas, das, wo wir uns materiell aushelfen können oder auf der Beziehungsebene, sondern es ist auch etwas, das unseren Glauben lebendig erhält. Und dazu eine kleine Beispielgeschichte. Da ist ein Mensch, der hat seine Begeisterung für den Glauben verloren. Ein junger Mann, und der geht zu einem alten, weisen Christen und klagt ihm sein Leid. Sie sitzen gemeinsam vor einem brennenden Kohlenfeuer, schauen dort hinein, und der junge Mann erzählt. Er sagt: Mir ist alle Begeisterung durch die Finger geglitten. Ich habe viele Fragen. Gott scheint irgendwie nicht da zu sein. Ich war auch schon länger nicht mehr in der Gemeinschaft mit anderen. Ich habe auch eigentlich überhaupt keine Lust dazu. Mich zieht da nichts hin in die Gemeinschaft. Mich zieht auch nichts mehr zu Gott. Ich ziehe mich lieber zurück, mehr und mehr. Und der alte Mann, der hört einfach zu. Der hört einfach zu, wie der junge Mann lange erzählt. Und nach einer Zeit nimmt dieser alte, weise Mann mit einer Zange eine von diesen glühenden Kohlen aus dem Feuer und legt sie vor die beiden auf den Steinfußboden. Und innerhalb von ein paar Minuten ist diese Kohle aschgrau geworden. Sie geht aus. Und er hört weiter zu, und der junge Mann erzählt weiter, und nach einiger Zeit nimmt er mit der Zange wieder diese Kohle und legt sie zurück ins Kohlenfeuer, zu den anderen Kohlenstücken, die rot und gelb glühen. Und schon bald beginnt diese kalt gewordene, aschgraue Kohle wieder warm zu werden, wieder Farbe anzunehmen, gelb und rot zu glühen. Der alte Mann hatte nur zugehört, hat kein Wort gesagt, es war nicht nötig. Denn der junge Mann hat verstanden. Die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die ebenfalls mit Jesus verbunden sind, die ist wichtig, die brauche ich. In Gottesdiensten und in kleinen Hauskreisen. Dieses Bleiben in Gemeinschaft hilft mir, dass mein Glaube nicht ausgeht. Und dass mein Herz nicht kalt wird. Weil Gottes Geist in dem anderen wohnt, kann Gott diese Gemeinschaft gebrauchen, um auch in mir mein Glauben immer wieder neu zu entfachen. Auch in Wüstenzeiten, auch in Durststrecken, gerade dann brauche ich die Gemeinschaft mit anderen, die mich warm hält, die mich trägt über diese Wüstenzeiten hindurch. Und deshalb hielt diese erste Gemeinde fest an der Gemeinschaft. Wir kommen zur dritten Säule. Sie hielten auch fest am Brechen des Brotes. Was bedeutet das? Heißt das, ich soll ab sofort mein Brot nicht mehr mit dem Brotmesser schneiden, sondern immer nur stückweise abbrechen? Das heißt es natürlich nicht. Brotbrechen ist ein stehender Ausdruck damals für gemeinsames Essen. Sie aßen miteinander. Aber noch mehr, der Begriff steht auch für das Abendmahl, also das Essen von Brot und Wein, das uns daran erinnert, was Jesus für uns getan hat, dass er sein Leben gegeben hat, um für uns zum Brot des Lebens zu werden. Und wir haben in dem weiteren Lesungstext davon gehört, dass sie das auch zu Hause taten. Das heißt, diese ersten Christen, sie haben Gemeinschaft beim Essen genossen. Und sie haben dabei Gott gelobt und gedankt, mit Jubel, so haben wir es eben gehört. Sie waren dankbar dafür, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen, heute und für die Ewigkeit, körperlich und geistlich. Sie haben gesagt, hey, das ist Grund zum Feiern. Und damals ging dieses normale Abendessen mit dem Abendmahl einfach ineinander über. Es war ganz natürlich, es gehörte einfach zusammen. Ich war mal in Israel, meine Schwester hat dort für ein paar Monate gearbeitet und ich habe sie mit ein paar Freunden besucht. Und an einem Freitag, an einem Schabbat, gingen wir abends zu einem Rabbi. Der hatte so ein kleines Wohnzimmer, aber das war proppevoll mit Stühlen und Tischen. Es waren bestimmt 50 Leute dort zusammen auf kleinstem Raum. Und es war eine tolle Erfahrung. Wir saßen dort zusammen und es wurde dort zusammen gegessen. Da wurden dann immer so Platten durch die, so weitergereicht, so über unseren Köpfen hat man die dann irgendwie so weiter. Man hat sich so ein kleines Häppchen genommen, so ein Chicken Wing, also so eine Hähnchenkeule oder irgendwie ein kleines Brötchen oder was auch immer. Und so ging da eine Platte nach der anderen immer mal so durch die Reihen. Und zwischendrin sagte dann der Rabbi, so, ihr könnt euch jetzt von dem Traubensaft oder dem Wein etwas einschütten. Und er hat kurz an etwas erinnert, vielleicht aus der Geschichte Israels, ich weiß es nicht mehr genau. Und es wurde weiter gegessen, es wurde zwischendrin mal was gesungen. Es gab mal eine Möglichkeit, wo Leute, die wollten, eine geistliche Ermutigung weitergeben konnten. Und da wurde wieder normal weiter gegessen. Das ging total natürlich ineinander über. Und genauso stelle ich mir das Treffen dieser ersten Christen damals in derselben Stadt, in Jerusalem, vor. Sie haben den Tisch und das Essen geteilt, Freude und Leid, ganz natürlich. Und sie haben das Abendmahl geteilt. Das gehörte mittendrin einfach dazu. Sie haben mittendrin in ihrer Gemeinschaft sich an den erinnert, der ihre Gemeinschaft stiftet und ihnen Leben und Hoffnung und Zukunft gibt. Und das wünsche ich mir auch für uns. Das wünsche ich mir für mich, dass mein Glaube immer natürlicher, ganz einfach zu meinem Alltag, zu meinem Abendessen dazugehört. Dass ich Glauben und Leben nicht voneinander abspalte, sondern dass es eins ist und alles prägt. Das wünsche ich mir. Da habe ich hier bei den Prochristtagen abends mit einem jungen Mann gesprochen, der mit Jesus unterwegs ist und der sagt, Mensch, bald geht es mal auf Montage, ist das erste Mal, ist irgendwie besonders, mit den Arbeitskollegen dann für ein, zwei Wochen da unterwegs zu sein. Und die war ein bisschen mulmig auch dabei, wie das wohl wird. Und er sagt, aber ich bete dafür und dass Gott mich da unterstützt. Ich habe gesagt, hey, ich bete einfach mit dafür. Und ich fand es toll, wie dieser junge Mann einfach Alltag und Glauben zueinander bringt. Und wie wir einfach auch Alltag und Glauben miteinander verzahnen können. So wie hier, die ersten Christen beim Brechen des Brotes. Letzte Säule, auf der die Gemeinschaft und die Gemeinde der ersten Christen stand, war das Gebet. Die ersten Christen widmeten sich mit Aufmerksamkeit den Gebeten. Sie beteten nicht nur im Tempel, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch zu Hause. Sicher alleine, aber eben auch miteinander. Miteinander. Lobten sie Gott, brachten ihm ihre Anliegen und Sorgen. Ihren Dank. Hier im Gebet, da berühren sich Himmel und Erde. Da wird Gemeinschaft mit Gott greifbar. Vielleicht warst du schon mal verliebt oder bist es gerade und immer noch. Wer verliebt ist, der sucht die Gegenwart des anderen. Der möchte viel Zeit mit ihm verbringen. Als Jasmin und ich uns kennen und lieben lernten, da waren wir oft zusammen spazieren und haben uns dann abends auf so eine schöne Bank gesetzt, abends oder auch nachts, und saßen dann da, haben in so ein schönes Tal reingeschaut, über uns die Sterne und der Mond, manchmal ein Flugzeug. Und das war richtig schön. Wir haben da über richtig viel geredet. Wenn wir nicht zusammen waren, dann haben wir uns manchmal auch SMS geschickt. WhatsApp gab es damals noch nicht. Ihr seht, ich bin schon ganz schön alt. Und das hat Beziehung gebaut. Und im Gebet bauen wir Beziehung mit Gott, weil wir da miteinander reden und uns austauschen. Und wir können Gott genauso wie einem Freund oder einem Ehepartner sagen, hey, es ist schön, dass es dich gibt. Es ist schön, mit dir unterwegs zu sein. Ich freue mich einfach über dich. Das können wir Gott auch sagen. Das können wir Gott sagen in Liedern. Das sind einfach gesungene Gebete oder in gesprochenen Worten. Die können ganz einfach sein, auch kurz. Aber diese Gebete bringen Gott und mich zusammen. Gemeinde, Leben. Das waren die vier Säulen, auf der diese Gemeinschaft der Familie Gottes stand und auch heute stehen kann. Gemeinde als eine Gemeinschaft von Menschen, die gerettet wurden, die eine neue Familie sind und die mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Die in liebevoller Gemeinschaft sind mit Gott und miteinander, sicher dabei immer wieder stolpern, aber von Gott auch immer wieder aufgerichtet werden. Und das ist unser Ziel, unsere Vision als Gemeinde auch hier. Und damit gilt, was Bill Heibels einmal auf den Punkt bringt. Die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung der Welt. Du kannst noch mal weiterklicken, Jonathan, zum letzten Bild. Danke. Die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung der Welt. Denn in der kleinen Gemeinde vor Ort sagt Gott, hier bin ich mitten unter euch. Hier möchte ich euch helfen, in der Gemeinschaft zu mir zu wachsen. Hier möchte ich euch unterstützen, in der Gemeinschaft zueinander zu wachsen, füreinander da zu sein. Und als so eine Gemeinde seid ihr ein Licht für die Region und diese Welt. Es ist eine Gemeinde, die Menschen einlädt, bei Jesus Christus Hoffnung und Zukunft zu finden. Das haben wir bei Pro Christ gemacht, aber das geht weiter. Das tun wir weiter in den Glaubenskursen, in den ganz gewöhnlichen Angeboten für Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Leute mittleren Alter und Senioren. In den Gottesdiensten am Sonntag genau dasselbe tun wir weiter. Und dabei ist Gemeinde wie ein Puzzle mit offenen Enden. Eine Gemeinschaft, wo immer neue Leute andocken können, wie Puzzleteile miteinander verbunden, aber immer offen für andere, dass sie auch andocken, vielleicht in vielen kleinen Schritten. Und vielleicht war Pro Christ ein Schritt, der Menschen dazu gebracht hat. Und wir wünschen uns, dass Gott das tut, was er damals getan hat, wo es heißt, der Herr, jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde, seine weltweite Gemeinde. Es geht nicht darum, dass unsere Gemeinde wächst. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden und die Familie Gottes wächst. Dass Menschen dazukommen zu einer Familie, zu der Gott sagt, ich möchte bei euch sein und euch mit meiner starken Hand führen und tragen bis ins ewige Leben. Amen. Und in diesem Sinne, lasst uns weiter unterwegs sein als Gemeinde, miteinander. Jeder ist herzlich eingeladen, mit dabei zu sein und zu Jesus zu kommen. Und davon spricht auch das nächste Lied. Wir haben es bei Pro Christ in dieser Woche auch hier und da gehört. Könnt ihr jetzt nochmal zusammen singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.